In der heutigen Folge.
Wie so vieles im Leben.
Aber tatsächlich habe ich.
Sobald Menschen dabei sind, ist es Mist.
Aber tatsächlich habe ich. Ja, das. Das darf ich vorstellen, Martin Klöckner, Rechtsanwalt. Mein Lebensmotto, sobald Menschen dabei sind, wird schlecht.
Ja, alles gut. Ist so. Das sind Erfahrungswerte.
Dann lass uns doch mal einsteigen.
Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
Auf jeden Fall.
Haftungsfragen bei Messen und Ausstellungen. Das Leben ist hart und ungerecht. So könnte man da einsteigen, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe schon mal einen tatsächlich schönen Fall mir rausgesucht. Die ganzen Leute in Ravensburg werden jetzt das Stöhnen anfangen, weil dort bespreche ich ihn auch immer. Also die werden entweder stöhnen, weil die kennen es schon, oder die werden stöhnen, weil sie fragen, wer ist denn der Typ? Habe ich nie in meinem studentischen Leben gesehen. Ist mir auch so live schon mal passiert. Okay. Es geht um die sehr interessante Frage, wie ist eigentlich das Verhältnis Hauptvermieter, Mieter und Untermieter bei der Messe? Was ist da geschehen? Du kannst dich da reinversetzen. Es gibt eine große Verbraucherausstellung, die wird in einem Messezentrum betrieben. Der Veranstalter mietet die Messehallen an, vermietet die Standflächen an Aussteller weiter. Und einer hat jetzt hier
du sagst mir schon wieder
etwas Besonderes gebaut.
Aber gut, das haben wir ja schon mal diskutiert. Also was hat er gemacht?
Es bleibt mir. Er hat was Schönes, was Besonderes gebaut. Wie es hier in der Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm auch so wunderbar steht, was stellt er aus? Geschenkartikel, Wohnungszubehör, Heimtextilien, also beweglichen Nippes, der in irgendeiner Art und Weise da drapiert wird. Was braucht man dafür? Man braucht dafür einen Kühlschrank.
Also kurze Frage, so Dinge, die man bei der Schießbude gewinnt, wenn man ein Röhrchen abgeräumt hat.
So ungefähr. Normalerweise kriegst du da ja nur eine Plastikrose, aber gut. Jetzt hier mal weiter, weil jetzt wird es tatsächlich hochinteressant. Er war immerhin so schlau, sich Strom zu bestellen.
Alles schon
Standverteiler,
gut.
Drei reguläre Steckdosen, normale Stromanschlüsse, die hat er auch bekommen. Jetzt hat er da an einer der Steckdosen einen Getränkekühlschrank und eine Kaffeemaschine angeschlossen. Und an die beiden weiteren Steckdosen eine wüste Konstruktion aus Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckern. Ungefähr 10 bis 11 Dreifachstecker waren da im Einsatz. Und damit hat er insgesamt 15 Halogenstrahler zu je 100 Watt betrieben.
15 Halogenstrahler zu je 100 Watt. Ja, das ist, erzähl mal weiter.
Es kam, wie es kommen muss. Am Abend verlässt er fröhlich pfeifend seinen Stand. Selbiger fackelt ab. Fachbegriff ist Lichtbogen-Kurzschluss zwischen dem Standverteiler und den angeschlossenen Endgeräten. So, das Ding brennt lichterloh, die Halle wird gelöscht und durch Rauchentwicklung und Löschmaßnahmen entsteht ein nicht gerade geringer Schaden an der Halle. Jetzt kommt das, was sehr interessant dabei ist, weil das ja durchaus dafür spricht, dass es eine sehr gute Beziehung zwischen den Leuten gibt, die die Hallen vermieten und denen, die sie anmieten. Der Geländeeigner, dem die Hallen gehören, hat nämlich in dem Fall gesagt, die Leute, die die Messe veranstalten, mit denen stehen wir ganz gut. Von denen will ich nichts. Ich will Schadensersatz von dem, der hier seinen Stand hat abfackeln lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er als Halleninhaber direkt an den Aussteller rangehen.
Also der Schaden ist ja nicht durch die reguläre Mietnutzung entstanden, sondern durch eine fehlerhafte Installation. Also haben wir in dem Fall das Thema Verursacherprinzip, das man heranziehen könnte, weil der Geländeeigner kann ja auch einen Besucher belangen, wenn der vorsätzlich, leichtfertig, grob fahrlässig einen Schaden herbeiführt. Also wenn jetzt der Schaden durch eine regelhafte Nutzung entstanden wäre, wäre es wahrscheinlich kritischer, würde ich sagen. Also wenn jetzt man hat ja oft das Thema Bodenlasten, irgendwelche Farbgeschichten, also einfach was passieren kann, wenn man Messestand nutzt. Aber wir brauchen ja jetzt nicht, also da braucht man jetzt kein abgeschlossenes Ingenieurstudium, um zu wissen, dass dieses Thema Dreiersteckdose zu Dreiersteckdose irgendwie nur nicht ganz im Sinne des Erfinders ist. Das heißt, da sind wir ja schon im Verursacherprinzip. Also meines Erachtens kann er da sehr wohl direkt auf ihn zugehen.
So dann auch das Oberlandesgericht Hamm.
Verdammt, ich bin weiter bei 100%, Martin. 100%. Ich bin gespannt, wann du mal. Ja, es wäre langsam größenwahnsinnig. Wenn es so weitergeht, muss ich mich an der Schnur durch die Gänge ziehen, weil ich schwebe. Ja, aber jetzt genug Selbstbeweihräucherung.
Also. Naja, es kann vielleicht auch für dich was Lehrhaftes dabei sein. Denn du hast insofern vollkommen recht. Verursacherprinzip, rechtlich gesprochen, unerlaubte Handlung. Setzt Verschulden voraus, zumindest fahrlässiges Handeln. Und das haben die hier gesagt, ja, ist gegeben. Wie du schon richtig sagst, das bedarf eigentlich nur des gesunden Menschenverstands, um zu sehen, dass das schiefgehen muss. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dieses Verschulden nicht so eindeutig nachweisen könnte, wäre es nicht möglich, direkt an den Aussteller ranzugehen. Denn, so auch das Oberlandesgericht hier, ich muss mich bei Kettenmietverträgen immer entlang der Kette bewegen. Also Vermieter, Halleneigner, Anmieter, Veranstalter, Veranstalter, Anuntermieter, Aussteller.
Witzigerweise
und anders. Andere Richtung genauso.
Dieser Kettendurchgriff, den finden wir auch in anderen Themen, ja? Wobei der ja auch mal übersprungen werden darf. Thema Mindestlohn etc. Aber
das ist öffentliches Recht, richtig? Aber rein zivilrechtlich und speziell mietrechtlich, ich kann ja auch nichts dafür, ist es so, dass ich mich immer entlang der Kette bewegen muss.
Ja, du weißt, bei Mietrecht rollen sich mir immer sämtliche Zehennägel hoch. Aber das Witzige ist, ich werde später dich auch noch mal auf eine aus dem Mietrecht abgelegte Thematik ansprechen. Deswegen muss ich mich da kurz halten. Ja, aber das sind wir genau bei dem Thema. Ist in dem Fall rein von meinem praxisnahen Verständnis wird er nicht als Mieter, sondern einfach als Verursacher belangt. Weil das ist ja das gleiche Thema.
Genau.
Er müsste ja nicht mal der Betreiber sein, er könnte ja der Messebauer sein, der es falsch gemacht hat. Auch dann sind wir im Verursacherprinzip. Also
genau.
Das ist ja für unsere Hörer, was man, glaube ich, rüberbringen muss. Ist es einfach es gibt ja Schäden, die entstehen aus einer Situation heraus, wo man nicht klar feststellen kann, wer als Verursacher ähnliches. Ja, das ist dann, da sitzen wir auch in der Mietsache wieder drin. Aber wenn es einfach eine konkrete Handlung gibt, aus der ein Schaden entsteht, da sind wir dann, wenn wir den Verteidigungsmodus kurz betrachten möchten, da muss man natürlich klären, war das vorsätzlich, grob fahrlässig, leichtfertig oder war es einfach nicht absehbar für jemanden? Witzigerweise muss man auch erwähnen, das sind ja fließende Übergänge, denn das sind auch leicht subjektiv. Also
jawohl.
Wenn jemand mit einer, und wenn es auch nur sehr rudimentären Ausbildung im Bereich Elektro sowas macht und behauptet, er wusste es nicht, sind wir teilweise relativ schnell im Vorsatz. Wenn sie da sitzen und sagen, ja mein Gott, ich weiß gerade mal, dass ein Stecker an der einen Seite zwei Zapfen hat und an der anderen zwei Löcher. Also da geht es auch um das Thema, wie sind die Grundvoraussetzungen. Aber haben wir jetzt ja besprochen, also das, die Möglichkeit.
Das stimmt schon. Auf der anderen Seite Vorsatz, da musst du schon viel anstellen. Das ist dieser berühmte bedingte Vorsatz, richtig, den man aus dem Strafrecht kennt.
Korrekt, Vorsatz, das sollten wir vielleicht für die Hörer nochmal mitnehmen. Den habe ich jetzt leichtfertigst als Hobby-Podcast-Sprecher mal kurz einfließen lassen. Der Vorsatz bedingt ja tatsächlich die absolut willentliche Handlung. Also, dass man sich der Tat und der Folgen bewusst war, da sind wir im Bereich Vorsatz. Aber zumindest in der groben Fahrlässigkeit sind wir dann drin, weil dann kann man einfach, wie gerade erwähnt, wenn jemand eine handwerkliche Ausbildung in dem Gewerk hätte, das unterstellen. Da sind wir dann tatsächlich in dem Thema drin. Du guckst so, Martin, ich vermute mal, mein Mikro hat gerade wieder Dinge getan, richtig?
Ja, das. Aber ich höre deine Stimme engelsklar. Ganz wunderbar.
Ja, das müssen wir Helen jetzt mitteilen. Das ist auch schon Tradition, dass so nach ungefähr 20 Minuten mein Mikro einfach wie bei so einem Flug die Eustachsche Röhre aufmacht und es macht plopp und plötzlich ist meine Stimme wieder klarer.
Naja, ich habe hier tatsächlich eine Überleitung in den nächsten Fall hinein. Wir haben den Aussteller mit seinem Kabelbrand. Frage an dich, was machen jetzt Besucher mit Kabeln?
Sie stolpern gerne drüber.
Richtig, vollkommen richtig. Die einen setzen sie in Brand, die anderen fliegen drüber. Und auch da gibt
jetzt sollten wir, jetzt sollten jetzt wir kurz, Martin, zur Verteidigung der professionellen Kollegen im Messebereich, also insbesondere der Installateure, die das dann machen, mal sagen, dass es in der Regel, wenn Besucher über Kabel fallen oder Kabel Feuer fangen, nicht der Dienstleister war, der sie verlegt hat. In der Regel.
Normalerweise ja. Normalerweise ja, aber diese Entscheidung, die ich hier habe, die ist von 2020, eine Veranstaltung aus dem Jahr 2017 noch, also die es hat sich länger hingezogen. Da war es tatsächlich so, ein Markt, Markt ist ja das gleiche wie Messe, haben wir auch schon gelernt, und es gab hier Kabelbrücken, weil die einzelnen Stände mussten ja mit Strom versorgt werden und dazwischen gab es immer wieder die klassischen Kabelbrücken, wie wir sie kennen. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Man kann da ohne weiteres rüber. Und jetzt hat sich dort eine Klägerin, war es in diesem Fall, zu einem Getränkerondell begeben. In der Nähe des Haupteingangs, auf dem Weg dorthin, sei sie an einer Kabelbrücke hängen geblieben und schlug auf den gepflasterten Boden auf. Das ist unschön. Das hat tatsächlich einiges an Verletzungen nach sich gezogen. Faktor dabei war noch, die hatten eine Show noch. Entweder Lasershow oder Feuerwerk. Auf jeden Fall, es war auch abgedunkelt, wie sie da drüber geflogen ist. Und sie musste operiert werden und alles. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind die Veranstalter in der Pflicht, weil dieser Schaden entstanden ist, ja oder nein?
Das wird ein bisschen komplizierter. Ich meine, diese Abdunkelung, aber das war im Freien, hast du gesagt, ne?
Als genau, Markt. Das war im Freien. Also komplett dunkel war es nicht.
Es war dunkler. Also dieses Thema der Verkehrssicherungspflicht ist tatsächlich schon mal erstmal ein hartes Brett. Bei der Verkehrssicherungspflicht geht es aber auch darum, ob man ja von dem Umstand wissen konnte. Wenn du jetzt sagst, es ist eine Kabelbrücke fest verlegt gewesen in dem Bereich, dann kann man davon ausgehen, dass diese Stelle grundsätzlich bekannt war. In der Verteidigung würde ich jetzt natürlich sagen, vorher war sie normal und dann muss irgendwie mal einer drüber gefallen sein und danach war sie wohl anders und deswegen ist jemand drüber gestolpert. Das
wird sagen jetzt bisschen, wir es mal so.
Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt ein bisschen speziell, je nachdem, wie das argumentativ auch begleitet war. Wenn das quasi unverändert dort lag und es war eigentlich bekannt, dass es eine schwierige Stelle ist, sind wir mehr in der Verkehrssicherungspflicht, als wenn es mehrere Tage problemlos funktioniert hat und durch eine Veränderung erzeugt worden ist.
Also sagen wir es einmal so, du kannst dir das nächste Fleißsternchen notieren, denn es ist das Stichwort, um das es hier geht, Verkehrssicherungspflicht. Denn damit genau hat sich auch das zuständige Gericht rauf und runter beschäftigt. Aber da ist der Vorteil, dass wir uns hier in Europa, in Deutschland befinden.
Ja, außer Diskussion in den USA könntest du da schon, da kannst du in den USA kannst schon einen Offenbarungseid leisten danach. Das ist.
Das stimmt. Und das Gericht, wie es so schön festgestellt hat, ist eigentlich sehr nachvollziehbar, auch in der Entscheidung beschrieben. Es ist anerkannt, dass eine Verkehrssicherungspflicht, die jeden Unfall ausschließt, nicht erreichbar ist. Das ist schon mal etwas, was tröstlich ist. Es geht um Risikoverteilung zwischen versicherungspflichtigen und gefährdeten Personen. Also muss man schauen, kann jetzt jemand damit rechnen, dass bei einer solchen Veranstaltung am Boden Kabelbrücken liegen? Und da hat man gesagt, ja, damit kann ich rechnen. Zumal, wenn ich mich dort schon längere Zeit bewegt habe und gesehen habe, dass da so Dinger am Boden liegen, dann kann ich da durchaus davon ausgehen, dass es die an mehreren Stellen gibt.
Das ist, weil du das gerade erwähnt hast, das ist ein schöner Hinweis. Tatsächlich sieht die Rechtsprechung das Thema völlig risikofreies Bewegen im Alltag ist nicht möglich. Das ist tatsächlich ein spannender Ansatz in dem gesamten Thema, der quasi in Deutschland mit in diese Gesamtsprechung mit reinfällt.
Ich bin verblüfft und stehe mit offenem Mund hier. Denn das ist jetzt der Satz, auf den ich raus wollte in der Entscheidung. Diesmal hast du sie nicht vorher gelesen.
Nein, wie Mal, üblich, ich weiß, auch die, nicht. Hab ich deine Notizen, wobei du mir, glaube ich, diesmal gar nichts geschickt hattest.
Das stimmt. Wohl wissend, dass das für die Katz wäre, aber du weißt es auch so. Denn die Verkehrssicherungspflicht dient insbesondere nicht dazu, das allgemeine Lebensrisiko auf den Versicherungspflichtigen abzuwälzen. Ich muss wissen, wo ich mich bewege.
Und da sind wir bei einem Punkt, diese Verkehrssicherungspflicht, das ist für alle jetzt, wir sagen ja auch immer wieder den Bogen spannen für Veranstaltungsleute. Verkehrssicherungspflicht staffelt sich auch. Also es ist auch gestaffelt, ob etwas in einem Besucherbereich, in einem sekundären Bereich, also für einen Besucher erreichbaren Bereich sich befindet, der aber nicht originär zum Veranstaltungsbereich zählt, oder ob es ein Bereich ist, der für Besucher gar nicht vorgesehen ist und Besucher verirrt sich dahin. Also wir hatten konkret so einen Fall mal bei einer Veranstaltung, wo eine Rampe in einem für Besucher eigentlich gesperrten Bereich wohl aus irgendwelchen Gründen auch, das war eigentlich ein Riffelblech, also eigentlich speziell gemacht, dass es nicht rutscht, war durch Flüssigkeit so überlagert, dass sie wohl sehr rutschig war. Und da ist ein Besucher tatsächlich auch leider, ich meine, niemand freut das, aber der ist da auch gestürzt. Allerdings waren wir da genau in dem Thema auch drin, dass es darum ging, es gibt einfach Dinge, die kann keiner beeinflussen. Und ein Geländeeigner oder ein Veranstalter kann nicht zu jeder Zeit sicherstellen, dass nicht irgendwo was passiert. Auch legendär, und Martin, ich erinnere hier auch wieder an unsere beginnenden Zeiten des gegenseitigen Beschnupperns. Es gab mal eine berühmte Tomate im Gang, auf der eine Besucherin ausgerutscht ist, die Killer-Tomate, die berühmte. Die ist wohl aus irgendeinem Brötchen rausgefallen und die Besucherin hat vehement auf Schadenersatz gepocht. Da hatten wir ein ähnliches. Ich meine, das ist immer schwierig, wenn man jetzt hier so humoristisch sagt. Grundsätzlich ist es immer blöd, wenn ein Besucher hinfällt. Das ist ja auch Leid für Menschen, aber man muss dann auch irgendwann fragen, wenn es dann eben in die monetäre Geschichte reingeht. Und dann muss man sich natürlich schon unterhalten, was konnte ich konkret dafür, hat immer auch einen moralischen Ansatz, muss man natürlich auch sagen.
Genau, konnte ich damit rechnen? War das in der Tat innerhalb meiner Lebenserfahrung, dass das passieren kann? Und hier haben wir dann auch hier erinnere ich mich an einen von uns erlebten reellen Fall aus ganz grauer Vorzeit. Damals war es noch bei einer Sonderschau zulässig, dass Motoren angelassen wurden. Da ging es, glaube ich, um Motorräder nebenbei und die haben die halt mal die schweren Maschinen in der Halle richtig gestartet. Und dies bedeutete dann, dass entsprechend, ja, ein Besucher sich eingebildet hat, deswegen Schadensersatz zu bekommen, weil ihm danach die Ohren geklungen haben. Auch da sind wir nicht mehr so in der wirklichen Verkehrssicherungspflicht des Veranstalters drin, weil wenn ich das so um mich herum mitkriege, dann muss ich mich nicht genau vor das Motorrad stellen. Es gibt im Bereich der Verkehrssicherungspflicht aber auch Bereiche, die gerade in der Rechtsprechung kritisch sind bei Veranstaltungen. Stichwort betrifft jetzt weniger Messen, aber Veranstaltungen allgemein, Stage Diving.
Oh, ganz böse.
Muss ich als Veranstalter
ganz böses
sicherstellen,
Kapitel,
dass kein Trottel auf die Nase fällt beim Stage Diven oder ist das auch Lebensrisiko?
Also grundsätzlich kannst du es ja nicht verhindern als Veranstalter. Also grundsätzlich gibt es ja dann auch immer die berühmten Durchsagen, bitte unterlass das, das ist nicht gut. Ist bei den berühmten, heißt es noch Poken? Also bei mir hieß es Poken. Also dieses wilde Rumspringen und sich gegenseitig anrempeln, wo man dann auch sagen muss, nein, lass das sofort. Ja? Andererseits muss man auch davon ausgehen, wenn sich jemand in einer Menschenmenge nach oben bewegt und dann durchreichen lässt, würde ich grundsätzlich unterstellen, dass derjenige wissen sollte, dass da jetzt nicht nur eingewiesenes Personal an ihm hantiert.
Vollkommen richtig. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, es gibt hier solche Entscheidungen und solche. Es gibt Gerichte, die extrem streng sind, die sagen, wer ein Konzert veranstaltet, muss Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind, um Stage Diving zu unterbinden.
Das können nur Richter machen.
So zum Beispiel das vorhin von mir gelobte OLG Hamm.
Ja, aber das liegt auch daran, dass der Richter keine Freunde hatte und wahrscheinlich selten auf Festivals war. Wobei ich hier festhalten muss, Martin, da muss man schon hinterfragen. Wenn jetzt beim Stage-Diven jemand nach vorne durchgereicht wird und der kommt beim Ende, nämlich beim Wellenbrecher an und da steht keiner und der fällt dann zwangsläufig in den Bühnengraben rein, weil da keiner steht, da muss man sich dann schon drüber unterhalten, ob man als Veranstalter, wenn man in der man muss es ja auch überwachen, Personenmengenkontrolle und so, also dass man es kommen sieht und der fällt dann wie von so einer, so einer Nehmerwiese auf so einem Förderband, ja, vorne ist hier bei einem Bergbau vorne wieder runter. Da könnte man dann fragen, ob man nicht in geeigneter Weise sicher hätte stellen müssen, dass dort zwei Securities stehen, zum Beispiel zwei Sicherheitsmitarbeiter und den in Empfang nehmen. Im anderen Punkt.
Das reicht nach OLG Hamm nicht. Die standen nämlich dort. Und die hätten es gar nicht erst so weit kommen lassen dürfen.
Das finde ich großartig.
Dass der im Blasrohr am besten. Menge springt. Aber es gibt andererseits, es gibt auch Entscheidungen, die sagen, nein, Stage Diven, da muss ich wissen, dass ich mich notfalls verletzen kann. Also ich gehe zu einem Konzert, um die Band zu hören und wenn ich da Teil des Belustigungsprogramms werden möchte, muss ich wissen, dass das auch schief gehen kann.
Also da würde ich, also ich würde mich tatsächlich mit so einer OLG-Entscheidung nicht zufrieden geben, weil das wird, also zumindest wenn sie, weil da muss man nochmal festhalten, Das ist ja nicht, es steht ja kein Schild, was weiß ich, wenn Sie stage-diven wollen, bitte heben Sie einmal die Hand, dann werden Sie von unseren Mitarbeitern nach oben gehoben. Sondern das ist ja ein eigendynamischer Prozess, wie so schön heißt. Ja? Wenn ich jetzt auf einem Festival sein sollte und irgendjemand bietet in seinem privaten Zelt die Dienstleistung des Tätowierens an von mir aus und ich mache das, dann kann ich auch nicht danach sagen, das hätte der Veranstalter verhindern müssen.
Ja.
Gut, aber Stage-Diven ist natürlich jetzt auch ein Thema, da sollten wir beide uns jetzt einfach mal zurücknehmen. Ich bin da einfach zu Resilienz getrieben und ich weiß nicht, wie du das so hältst, ja. Aber wie sieht es für dich so aus mit Stage-Diven? Wie ist denn jetzt so eine wilde Juristenparty? Yeah. Ja? Lauter so völlig
so abgedrehte. So eine wilde Juristenparty. So
völlig abgedrehte, was machen Sie? Verwaltungsrecht. Sie wilder Hund, Sie. Ja? Wie ist denn das so? So ab 1 Uhr wird dann irgendwann, also mittags, klar, weil wie ist denn das? Tanzt dann der
Bär? Sagen wir es mal so, ihr macht Stand heute am morgigen Tag eine Messe auf. Da geht es um Musik. Insofern.
Ich lasse jetzt in diesem Moment deine Einladungskarte sperren.
Ich werde mich bemühen, über jedes Alphorn, das ich finde, zu stolpern. Nur um die Verkehrssicherungspflicht auszulösen.
Wenn wir übrigens bei Haftungsrecht sind, da kann ich aber auch noch mal, weil das ist ein Fall, den kennst du, da kann ich jetzt natürlich nicht fragen, in welche Richtung man geht. Witzigerweise ist das auch, glaube ich, der längste Rechtsfall unserer bisherigen Liaison. Der ist ja bis heute noch nicht endgültig entschieden. Wenn ein Aussteller einen Messestand einfach unbeaufsichtigt im Abbau stehen lässt und nach Tagen, also im letzten Moment der Möglichkeit eines Abbaus kommt und sagt, das ist jetzt alles weg. Und dann sagt, das muss jetzt der Veranstalter aber alles ersetzen, weil, und dann kommt ein eher veranstaltungsunerfahrener Anwalt und argumentiert mit einem Einlagerungsvertrag. Ja? Wie würdest du, also wie du es einschätzen würdest, brauche ich nicht sagen, aber du kannst mir wiedergeben, wie man da argumentiert.
Werde ich gleich tun. Ich denke, dieser Fall verdient es fast eine eigene Folge zu bekommen, sowas wie die X-Files.
Ja, das stimmt, das können wir als Cold Case.
Das kann als eigentlich gar nicht passieren.
Also man kann das humoristisch erledigt
ist er.
Erledigt ist er. Einverstanden, Martin. Wir nehmen da eine eigene Folge draus und ich kann kurz spoilern. Das ist also, wir haben ja doch mittlerweile schon weit über 100 Abonnenten. Also wir haben ja fast 100% der Leute, die unseren Podcast aufrufen, abonnieren ihn auch. Also ich finde diese Anzahl echt beachtlich.
So soll es sein.
Aber wir können ihn mal kurz spoilern. Das ist ein Messestand gewesen, der hatte 30 Quadratmeter, aber hat unter anderem schon allein 120 Quadratmeter Teppichfliesen als Verlust angegeben. Hat, ich glaube, 40 laufende Meter Traversen, die mit dem Stand verloren sind, hat nicht weniger als 12 Plasmabildschirme. Also es war völlig, das war nicht mal so, dass man sagen kann, okay, da hat er mal versucht, irgendeinen Schwund mit reinzurechnen, sondern es war einfach so abartig übertrieben.
Es gab zwei Messestände und wir haben einfach mal alles gemixt.
Legendär, also wirklich ein legendärer Fall. Und da kommen noch andere Skurrilitäten mit rein. Tatsächlich sollten wir eine eigene Folge machen.
Ja, also das heben wir uns mal als wirklichen Brecher auf.
Vor allem dein Konterpart, also dein Berufskollege, der ja immer mehr oder weniger mit dem Argument kam, jetzt verwirren Sie mich nicht mit Fakten. Also einfach so, entschuldigen Sie, wie kommen 120 Quadratmeter Teppichfliesen bei 30 Quadratmeter Messestand zustande? Ja, das kann er jetzt auch nicht sagen. Also er ist ja kein Messebauer. Gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Also einfach so nonchalant sind wir über Fakten hinweggegangen, das im Argumentieren. Das war einfach großartig.
Das war tatsächlich stark. Aber kehren wir mal wieder zu den Haftungssachen zurück und schließen jetzt den Kreis, indem wir die Frage stellen, alle miteinander. Wer haftet? Muss ich auch dazu sagen, Der Fall, um den es hier geht, fand nicht auf einer Messe statt, der könnte aber auf einer Messe stattfinden, nämlich einer Messe, bei der es um Outdoor-Aktivitäten oder sportliche Aktivitäten allgemein geht. Worum ging es in dem Fall? In dem Fall ging es darum, dass in einer Kletterhalle jemand abgestürzt ist. Das an sich ist schon unschön, aber die Situation wurde noch interessanter. Die Halle war so gebaut, dass über mehrere Hallen sich diese Kletterparcours erstreckt haben. Und es gab theoretisch eine Verbindung von Halle A nach Halle B über einen Kletterparcours. Und jetzt ist dort jemand geklettert, ist gesichert worden von einer weiteren Person und der Kletternde stürzt ab. Aus einer Höhe von ungefähr 5 Metern. Für ihn nicht so schlimm, er hängt ja trotzdem noch am Sicherungsseil, kommt allerdings dem Boden trotzdem gefährlich nahe. Und an besagtem Boden bewegt sich gerade ein weiterer Unbeteiligter und auf den fällt er genau drauf.
Das hat Darwin so gewollt.
Es geht jetzt um den Schaden, den besagter Unbeteiligter erlitten hat. Und die klassische Frage, von wem kriegt er was? Von der Person, die auf ihn draufgefallen ist? Von der Person, die gesichert hat? Oder vom Hallenbetreiber, der diese Möglichkeit überhaupt das geschaffen hat, dass jemand auf jemand anderen draufhält?
Ich würde persönlich sagen, das liegt jetzt wieder ein wenig an den Verhältnissen oder den Zuständen, weil wenn der Halleneigene Vorkehrungen getroffen haben sollte, durch Unterweisung, durch Einweisung, durch Gefahrentafeln, durch Hinweistafeln, ist er schon mal einen sehr weiten Schritt aus diesem Inner Circle der Verantwortlichkeiten herausgetreten. Mhm. Die Situation kenne ich so vor Ort nicht, deswegen kann ich die nicht abschließend beantworten. Wenn er nichts.
Das ist schon mal. Ja, nee.
Also, aber wenn er nichts weiter unternommen haben sollte, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil dann kann man immer argumentieren, woher sollen denn unbedarfte Kletterer, man lässt ja in so eine Kletterhalle nicht nur Profikletterer rein, das wissen. Wenn er das schon mal gemacht hat, ich unterstelle aus deiner Reaktion, dass wir da sind, dann ist er schon mal einen gewaltigen Schritt aus dem Inner Circle raus.
Tatsache ist hier in dem Fall gewesen, ganz grob zusammengefasst, so ganz draußen war er nicht, weil hier gesagt wurde, als Kletterhallenbetreiber verletze ich die mir obliegende Verkehrssicherungspflicht, wenn ich durch die räumliche Verteilung der Kletterrouten es so schaffe, dass der theoretische Sturzbereich von 2 gegenüberliegenden Routen sich überschneidet und der Bereich unten auch noch als Durchgang verwendet werden kann und soll. Also da
wäre jetzt schon die Frage, ob eine kritisch vorgesehene Kletterroute geklettert ist oder ob er Freestyle unterwegs war. Aber wir hören ja schon raus, es sind Einzelfallthematiken, die man halt prüfen muss. Aber er ist weiter raus als das andere Thema. Und beim Kletterer versus Sichernden würde ich mich jetzt wieder, und da sind wir wieder bei Alltag und Praxis, dem Thema Verkehr widmen. Wer ist schuld, wenn es knallt? Der winkt und einweist oder der am Steuer sitzt? Und in der Regel, was heißt in der Regel? Es ist der schuld, der am Steuer sitzt und nicht der winkt. Weil der winkt, gibt nur eine Hilfestellung, verantwortlich ist der steuert. Und wenn ich das jetzt weiter spinne, würde ich sagen, der klettert, ist ursprünglich verantwortlich, weil er ist ja A, hochgeklettert und B, abgestürzt. Der sichert, sollte nur eine Hilfestellung geben. Und wenn der jetzt nicht, da sind wir auch wieder beim Thema, nicht völlig insuffizient tätig war oder überhaupt nicht festgehalten hat oder das Seil nicht falsch geschlungen hat oder zu viel Seil gegeben hat, dann ist der eigentlich aus der Nummer raus, würde ich sagen.
Naja, also ja und nein. Denn es ist tatsächlich so, dass die Verantwortlichkeit in diesem Fall mehr bei der Person liegt, die entsprechend gesichert hat. Beim Klettern denn hat das Gericht sehr schlau festgestellt, allein runterfallen, allein sich der Erdanziehungskraft nicht wissentlich widersetzen, das begründet mal noch keine Haftung. Wo er in der Haftung ist, ist, wenn er ja Sorgfaltspflichten außer Acht gelassen hat bei der Auswahl der ihn sichernden Person oder bei den Sicherheitsregeln für das Klettern. Also eine Route genommen hat, die er nicht hätte nehmen dürfen oder,
ja, oder entsprechend sich, oder sich nicht eingehängt hat. Deswegen, also es ist,
oder sich
es
nicht
ist
eingehängt.
Ein sehr, sehr abstraktes Beispiel, weil natürlich auch die Frage ist, es gibt ja Routen, wo du dich beim Hochklettern regelmäßig einhängen musst. Machst du das nicht, kann der untere machen, was er will, dann fällst du einfach erstmal lange ins Seil. Oder ist es einfach eine Sicherung, die oben stattfindet? Übrigens, tatsächlich, aber aus dem Grund führen ja viele Kletterhallen jetzt Sicherungsautomaten ein, wo du quasi wie bei so einem Jojo nach oben, aber gut, jetzt wollen wir nicht damit langweilen. Ja, aber wie ist es uns zum Schluss ausgegangen? Also wir haben einen, der ist matsch, haben einen, der ist runtergefallen und wir haben einen, der hat noch ein Seil in der Hand gehabt.
Und der, in dem Fall diejenige, die das Seil in der Hand hatte, ist tatsächlich die gewesen, die am Schluss in der Haftung war. Weil man sagt, als sichernde Person erstreckt sich meine Verkehrssicherungspflicht gerade auch darauf, wenn sich dort viele Menschen bewegen, dass keine Rechtsgüter Dritter verletzt werden. Dass ich also schauen muss, wirkt sich das Klettern, auf das ich hier aufpasse, gegebenenfalls auch auf Dritte aus. Jetzt kommen wir wieder zur Messe zurück. Dort hat ein Aussteller einen Kletterturm aufgebaut. Mitarbeiter des Ausstellers helfen Besuchern, die den mal ausprobieren wollen, und sichern den. Das ist 1:1 vergleichbar. Viele Menschen, eine Halle, da kommt es auch drauf an. Hält sich der Besucher an die Route, die man vorher mit ihm besprochen hat.
Wobei, Martin, da muss ich aber einhaken, dass der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen. Wir haben die Kletterhalle vorhin beschrieben, Überklettermöglichkeiten, Verbindungsklettermöglichkeiten etc. Und in der Kletterhalle, wenn man da schon mal war, da können immer bei einer Veranstaltung solltest du, und da sind wir ja wieder beim Thema von vornherein Vorkehrungen treffen. Weil sonst, muss man wiederum sagen, haben wir ganz andere Voraussetzungen. Also bei einem Kletterturm in einer Veranstaltungshalle sollte mindestens schon mal eine Abschrankung da sein, dass keine Besucher unter Lasten, in dem Fall unter einem zu Kletternden, unterwegs sind. Wir sollten auf jeden Fall eine Sicherheitseinweisung machen mit den Leuten. Wir sollten einen Haftungsausschluss klären. Haftungsausschluss gibt es ja nie zu 100%, wissen wir ja auch. Aber zumindest weitestgehend. Also deswegen würde ich es jetzt da nicht 1:1 vergleichen, weil wir sind ja schon bei dem Thema, bei dem von dir geschilderten Fall, hast du ja eine, sage ich mal, ein wildfindendes Konglomerat an Beteiligten, die mehr oder weniger da zusammentreffen und wild Dinge tun. Bei einer Messe sollte das eben genau aus dem Grund ja eher strukturiert laufen.
Bin ich bei dir. Andererseits, auch das wissen wir, du weißt hundertprozentig, wie sichere ich einen solchen Stand ab. Und was gebe ich auch dem Aussteller vielleicht an die Hand, dass er einen solchen Stand richtig betreiben kann. Es gibt aber genug Leute da draußen, die das mit der notwendigen Gelassenheit betrachten und das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Hoffentlich hören die gerade alle zu und machen das in Zukunft anders, aber passieren kann sowas.
Martin, das sind die Leute, die uns bei den Live-Vorträgen dann irgendwann fragen, warum wir uns da so einen Kopf zerbrechen. Dafür gibt es doch Versicherungen, die klären das dann alle. Wenn du dich mal an den einen Einwurf erinnerst aus einem Vortrag. Warum sollte ich mich mit Sicherheit beschäftigen? Dafür habe ich eine Versicherung, die klärt das dann.
Das ist so dieser Traum früher aus den Werbespots. Hoffentlich Allianz versichert oder jede mögliche andere Versicherung, aber wo einem dann auch erstmal suggeriert wird in der Werbung, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Fühlt euch frei. in eurer persönlichen Entfaltung. Wenn was passiert, Herr Kaiser steht hinter euch.
Das ist aber tatsächlich ein schöner Übergang, weil ich habe gerade diese Bilder aus dieser Werbung noch vor den Augen, eine Tür, die aufgeht, jemand rennt daneben und so weiter, Ball fliegt durch ein Fenster. Das ist ja das Schöne, warum wir uns auch heute über dieses Thema unterhalten. Es gibt nicht nur das, was wir vorhin mal erwähnt haben, ein nicht versicherbares Alltagsrisiko, sondern es sind ja auch die Leute, die irgendwie komisch umdenken. Also es gibt ja wirklich Menschen, die eine völlige Alltags-, alles immer, was ich sage, traurig, sollte niemand soll ja einfach unberechtigt Leid erfahren. Aber es gibt so Zwischenfälle, die sind so richtige Alltagsthematik und nur weil sie im groben Umfeld mit dem Besuch der Messe zusammenhängen, haben Leute den inneren Antrieb, sich dann an den Veranstalter zu wenden, um zu prüfen und mal an dem Eurobaum zu schütteln, ob nicht was runterfällt.
Ja.
Ich habe in einer anderen Folge mal gesagt, dass mal bei uns tatsächlich eine größere, so eine Prospektständerwand kollabiert ist. Das war wirklich ein Fall, den ich nachvollziehen kann. Persönlich, subjektiv bin ich der Meinung, dass der erlittene Schaden nicht im Verhältnis mit der Forderung stand, ist aber was anderes. Es ist zumindest erstmal ein Schaden eingetreten, wo, das ist aber beim Thema moralisch, ich sagen muss, da ist man auch dafür, da hatte man zumindest mal irgendwie, das hat man selber in den Verkehr gebracht und so weiter. Aber es gibt ja dann so Fälle wie auf dem Weg zum Eingang der Messe gestolpert. Ja? Mhm. Und da wird dann irgendwo, das sind Leute, haben so diesen inneren Antrieb, sich dazu zu melden entsprechend. Ja, okay. Was lernen wir daraus? Man sollte sich bei solchen Themen dann damit beschäftigen und eben diese Frage, die ich vorhin erwähnt habe, mal in den Raum stellen. Wenn ein Schaden eingetreten ist, erstmal nach dem Verursacherprinzip für sich prüfen. Mal schauen, bin ich wirklich verantwortlich? Da haben wir diese Trennung, die ich vorhin mal erwähnt habe, moralisch versus rechtlich. Da kann man auch nochmal für sich abwägen. Mhm. Moralisch ist halt der Blumenstrauß, die Pralinen und das Beileidschreiben. Also nicht das Endgültige, sondern das Zwischenzeitliche. Und in den anderen Fällen ist es halt einfach so, dass man dann das rechtlich entsprechend einwägen muss, wie man mit dem Thema umgeht. Wichtig ist aber auch, dass man entsprechend was aus den Sachen lernt. Also das ist was man immer auch mitnehmen muss. Viele haben da eine gewisse Resistenz entwickelt, sondern wenn im Rahmen meiner Veranstaltung was passiert, sollte ich für mich auch immer prüfen, war es vermeidbar? Wenn ja, wie vermeide ich es in Zukunft? Wie schließe ich es aus? Gehe ich anders in den organisatorischen Ablauf mit rein? Das sind einfach Sachen, die sollte man berücksichtigen.
Vollkommen richtig. Ich meine, man lernt ja nie aus. Um ganz kurz noch einmal auf den Fall mit der umfallenden Prospektwand zurückzukommen. Der hatte ja auch wieder feinere Nuancen. Da war es ja dann entsprechend auch so, warum ist diese Wand umgefallen? Nicht unbedingt, weil sie schlampig aufgebaut war, sondern weil es der letzte Ausstellungstag war und ein Aussteller schlichtweg keine Lust hatte, seine gefühlt 2 Zentner an Katalogen wieder mit nach Hause zu nehmen und selbige auf diese Prospektwand gelegt hat. Wie muss ich jetzt eine solche Wand kontrollieren als Aussteller? Als Veranstalter, muss ich da immer vorbeigehen und schauen, wird die zweckentfremdet, ja oder nein? Wird wohl so sein. Nur in welchen Abständen muss ich das tun?
Wir haben heute jetzt ganz viel über Haftung gesprochen. Ja, ich selber fand es dadurch ein bisschen einseitig, aber ich habe gelernt, meine Wahrnehmung widerspricht oft dem der Hörer. Also wir kriegen ja immer interessantes Feedback.
In der Tat.
Und die Folgen, die ich eigentlich besser fand, also es variiert, ja. Aber deswegen mal schauen, wie das heute ankommt. Ganz viel Haftung drin. Für mich, wie gesagt, einseitig, könnte aber sein, weil das ja ein sehr häufiges Thema auf Veranstaltungen ist, dass es umso interessanter rankommt. Aber das ist natürlich ein guter Aufhänger, wie es bei den Zuhörern ankommt.
Genau. Das ist tatsächlich ein Feedback gewesen, das an mich herangetragen wurde. Ob wir nicht auch irgendwann mal eine Folge mit Zuhörerfragen machen wollen.
Das haben wir uns ja eh vorgenommen, dass wir Zuhörerfragen einbauen. Aber tatsächlich, die Idee ist jetzt, liebe Zuhörer, Sie haben ja unsere Kontaktdaten drin. im Podcast, dass sie uns einfach mal Punkte, Fragen oder Herausforderungen stellen und wir bearbeiten die quasi in einer Folge. Wir wollten einzelne Fälle immer reinarbeiten. Wir haben auch schon interessante Zuschriften, aber wir würden quasi ganz konkret, würden wir sagen, wir gehen in einer Folge mal ihre Zuschriften durch und laden dazu quasi hiermit herzlich ein. Ja, so viel dazu.
Bitten um Zusendung der entsprechenden Fragen über die zur Verfügung stehenden Kanäle, E-Mail, Direct Message, Kommentar, Postkarte.
Alles zusammengefasst. Wir gehen gerne auch auf Sie mit ein. Nicht nur im positiven oder manchmal konstruktiven Feedback, sondern auch ganz konkret, wenn Sie sagen, Mensch, spannender Fall. Keine Sorge, die werden absolut anonymisiert und neutral wiedergegeben. Also wenn wir zum Beispiel sagen, an einem größeren Messestandort in Hessen, sagen wir dann. Und wir sagen nicht Frankfurt stattdessen, sondern wir sagen in einem größeren Messestandort in Hessen. Nein, das machen wir nicht. Wir bleiben da völlig anonym. Aber bleiben Sie dran, schicken Sie uns was, bleiben Sie fair und gerecht, wie auch wir. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Oh, da hat jetzt sogar der Vince gegrinst. Das war völlig flacher, aber der scheint gut angekommen zu sein. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Haben Sie weiter viel Spaß in dieser Branche. Machen Sie weiter, was Sie gerade getan haben. Also entweder fahren Sie weiter Auto oder Sie greifen nach links zu sich an zu der Papierrolle. Was auch immer Sie gerade tun, fühlen Sie sich weiter wohl und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Auf Wiederhören.